Deutschlandfunk Kultur Interview.
Wir sprechen jetzt über die Zeit, mit der ich hier rascheln kann, weil ich
es
tatsächlich
raschelt, ja.
Die Papierausgabe vor mir habe, weil die ist wirklich so schön. Da ist ein großer Blumenstrauß hier abgebildet auf dem Titelblatt 75 Jahre Zeit. Da kann man schon gratulieren, oder Frau Dorn?
Unbedingt, von vollem Herzen.
Und wir wollen aber über was ganz anderes sprechen, aber etwas, was auch Giovanni Di Lorenzo beschäftigt, den Chefredakteur der Zeit, und zwar hier auf der Seite 1, schreibt er über Identitätspolitik und über die Frage, ob denn die Freiheit der Medien bedroht sei. Er schreibt, die Zeit ist ja ein liberales Blatt, liberal hier nicht wirtschaftlich oder parteipolitisch zu verstehen, sondern gemäß eines Postulats von Marion Gräfin Dönhoff. Das ist ja die frühere legendäre Chefredakteurin und die hat gefordert,
abweichende Ideen nicht zu diffamieren und Kritik an Bestehendem nicht als Ketzerei zu verfolgen, sondern die Minderheiten zu schützen und Offenheit zum Gegensätzlichen zu praktizieren.
Und wenn Journalisten, so sagt Giovanni Di Lorenzo, heute diesem Anspruch gerecht werden wollen, dann seien sie oft mal von rechts und mal von links wirklich wüsten Beschimpfungen ausgesetzt. Frau Dorn, das ist so verknüpft mit diesem Wort Identitätspolitik. Spaltet die zurzeit unsere Gesellschaft?
Ja, ich glaube von beiden Seiten. Also von rechts haben wir es mit einem engstirnigen identitären Denken zu tun, was an solchen katastrophalen Kategorien wie Rasse festhalten will, das andere wild ausschließen will. Und wir haben am anderen politischen Spektrum eine identitätspolitisch sich aufheizende Linke, die auch ihre Merkmale des So-Seins, der Herkunft, der sexuellen Orientierung zu dem alles definierenden Kriterium machen will. Und das wäre ja vielleicht noch nicht mal das ganz Schlimme. Ich glaube, das große Problem liegt darin, dass man sagt, und kein anderer, der eine andere Geschichte hat, kann überhaupt noch wagen, mich wirklich verstehen zu wollen. Nur jemand, der genau diesen Erfahrungsraum teilt, den ich gemacht habe, weil er eben etwa auch von dunklerer Hautfarbe ist oder sich als binär versteht oder was da eben die Kandidaten sind. Nur so jemand kann das überhaupt verstehen. Allenfalls gibt es da noch, das ist so ein Modebegriff aus den Genderwissenschaften, die Intersektionalität, also sprich die Diskriminierten untereinander, können sich vielleicht allenfalls noch irgendwie verstehen, aber der Rest ist außen vor. Und das ist natürlich für die Frage, wenn man darüber nachdenkt, wie man eine Gesellschaft zusammenhalten will, ist das Gift.
Mhm. Wir haben nicht hier in Deutschlandfunk Kultur, aber im Deutschlandfunk in Köln, unserem Schwesterprogramm, mit Wolfgang Thierse gesprochen von der SPD. Und der hat gesagt, also wenn wir eine pluralistische Gesellschaft weiterhin wollen, dann kann die nur funktionieren, wenn tatsächlich Unterschiedlichkeiten zu Wort kommen und wirklich formuliert werden können. Identitätspolitik, sagt er, bringt kein Glück.
Identitätspolitik von rechts ist eine Politik, die zu Ausschließung, zu Hass, ja zu Gewalt führt. Und die Identitätspolitik von links führt zu, wenn sie weiter so einseitig und in dieser Radikalität betrieben wird, zu Cancel Culture. Cancel Culture, das heißt, man will sich nicht mehr mit Leuten auseinandersetzen, diskutieren, den Diskurs führen, die Ansichten haben, die einem nicht passen. Und das ist ziemlich demokratiefremd oder, wenn ich sogar sagen, demokratiefeindlich.
Da würden Sie also sagen, da hat er recht.
Ja, ich fürchte, es wäre mir lieber, ich müsste es nicht sagen, aber ich fürchte, Wolfgang Thierse hat da recht. Und ganz ehrlich, also wenn ein Giovanni Di Lorenzo, der nun wirklich für diese große traditionelle liberale Wochenzeitung steht, einen solchen Leitartikel sich gewissermaßen oder dieser Zeitung ins Stammbuch zum Geburtstag schreibt, dann erzählt das was. Mhm. Er weiß genau, wovon er redet. Und das kann man jetzt nicht einfach, natürlich kann man wieder sagen, das ist der nächste weiße alte Mann, der irgendeinen Schuss der Gegenwart nicht gehört hat, der nicht woke genug ist, also nicht kein ausreichendes oder kein hinreichendes Bewusstsein davon hat, von welch privilegierter Position er redet. Aber ich fürchte eben wirklich, wir kommen in Teufelsküchen, wenn wir nur noch darauf aus sind zu sagen, im Vordergrund stehen diese Merkmale, die uns trennen und nicht mehr die Suche nach Dingen, die uns verbinden können.
Ja, ich meine, Giovanni Lorenzo schreibt, wenn jemand, dessen Name einen Migrationshintergrund vermuten lässt, über Gendergerechtigkeit zum Beispiel schreibt, dann kann es eben sein, dass dann sofort Kommentare kommen, rassistischer Art, frauenfeindlicher Art. Wenn aber jemand zum Beispiel bei den konservativen Springerblättern arbeitet und eher konservative Thesen vertritt, tritt, eben, dann wird er eher von links angefeindet. Haben Sie das eigentlich auch erlebt schon, Frau Dorn? Sie sind ja in den sozialen Medien relativ wenig präsent. Vielleicht, weil Sie sagen, also einen Shitstorm möchte ich mir eigentlich gar nicht erst angucken?
Oh ja, also ich bekomme die ganze Woche schon irgendwelche besorgten Nachrichten von Freunden. Geht's dir gut? Was ist denn da los? Und ich sage, Leute, ich weiß von nichts. Ich gucke mir das nicht an. Ich lese die Leserbriefe, die auch zum Beispiel sehr zahlreich auf meinen letzten Artikel in der Zeit gekommen sind, der vor einer Woche dort war. Ich lese diese Leserbriefe, habe leider nicht immer die Zeit zu antworten, weil ich sonst zu gar nichts mehr käme. Aber ich kann versichern, jeder, der sich hinsetzt und in vollständigen deutschen Sätzen argumentierend mir seine Meinung kundtippt, egal wie kritisch die ist, das nehme ich zur Kenntnis, selbstverständlich, und bin auch schon durch den einen oder anderen Leserbrief ins Nachdenken gekommen und habe erkannt, da habe ich vielleicht zu schnell geschossen oder zu kurz gedacht. Aber wenn sich hinter der Anonymität eines Netzes versteckt, ein Pardon-Mob austobt, der sich auch von links einfach in Gewaltfantasien ergeht, weiß ich nicht, warum ich mir das angucken soll. Weil ich glaube, ich habe mittlerweile ein ordentlich dickes Fell, aber ich habe zum Beispiel mal den Shitstorm recherchiert, den Joanne K. Rowling im Sommer geerntet hatte, dafür, dass sie es irgendwie wagte, sich lustig zu machen über eine Formulierung wie Personen, die menstruieren, als Ersatzformulierung für Frauen. Das sind reihenweise aggressivste Vergewaltigungsfantasien. Da kann man mir nicht erzählen, die sind irgendwie besser, weil sie von Leuten kommen, die ja im Prinzip für die richtige Sache kämpfen. Das ist verwerflich und dafür will ich auch kein Verständnis aufbringen und sowas will ich auch nicht in meinen Orbit hineinlassen.
Ja, wir sprechen über die Zeit. 75 Jahre gibt es jetzt diese liberale Zeitung in Deutschland und wir setzen uns mit dem Reizwort Identitätspolitik auseinander, wie es auch Giovanni Di Lorenzo tut im Leitartikel. Wir wollen nochmal auf die New York Times gucken, Frau Dorn. Er zitiert ja hier, dass zum Beispiel bei der New York Times eine weiße Food-Kolumnistin in einen Shitstorm geraten ist, weil sie als weiße zwei Frauen mit asiatischen Wurzeln kritisiert hatte. Und dann hat sie einen Kotau geleistet, wie Giovanni Di Lorenzo hier schreibt, was ihr aber nichts genutzt hat. Sie wurde dann als Kolumnistin oder die Kolumne wurde abgesetzt und sie hat dann gekündigt. Das heißt, da sieht man, was es ist jetzt nicht nur sozusagen ein Thema, das Identitätspolitik-Thema, über das wir so reden, sondern es hat ganz konkrete Auswirkungen auf den Journalismus und wie Journalistinnen sich verhalten.
Unbedingt. Und das, worauf ja Giovanni auch abzielt, Giovanni Di Lorenzo in seiner Kolumne, ist ja zu sagen, also es gibt eine sehr lautstarke, eben in Social Media extrem präsente Minderheit, die gewissermaßen es geschafft hat, auch große Medienhäuser, große Institutionen wie die New York Times vor sich herzutreiben. Und damit sind wir natürlich bei einem anderen Punkt. Ich habe ein hohes Verständnis dafür, dass junge Menschen wütend sind, zornig sind, auch maßlos sind, übers Ziel hinausschießen. Das ist vielleicht sogar das Recht der Jugend. Aber ich würde auch sagen, es ist die Pflicht der Erwachsenen, dem Widerstand entgegenzusetzen und dem entgegenzusteuern. Also mein ganz großes Unbehagen ist, wenn ich eben erlebe, dass sich ein sozusagen analoger Medienbetrieb von diesen Shitstorms vor sich hertreiben lässt. Weil der Shitstorm ist die eine Sache. Schwieriger wird es, wenn dann was passiert, dass plötzlich am nächsten Tag eine dpa meldet, Philosophin provoziert mit oder erntet Shitstorm für kontroverse Thesen. Weil dann bleibt im beglaubigten Medium stehen, aha, die wird wohl was Schlimmes gesagt haben. Ohne dass man überhaupt noch hinterfragt, ist dieser Shitstorm berechtigt. Ich meine, wenn man alleine das Wort nimmt, also ich übersetze ihn jetzt nicht ins Deutsche, das verstehen wir alle, aber das ist keine dpa-Meldung wert, dass irgendwo ein Shitstorm tobt.
Mhm. Aber weil es ihn eben gibt, diesen Sturm deswegen, wird einfach der eine oder andere die eine oder andere Selbstzensur üben, weil man sagt, dieses oder jenes sage ich vielleicht, wie ich es denke, so nicht, weil ich genau diesen Shitstorm vermeiden möchte.
Ja, also das steht auch in diesem Leitartikel, über den wir jetzt reden. Also ich weiß jetzt allerdings nicht, wie sehr ich der New York Post jedes Wort glaube, was sie druckt, aber die New York Post behauptet oder berichtet, dass knapp die Hälfte der Journalistinnen und Journalisten bei der New York Times Angst habe, das zu schreiben, was sie denkt. Wenn das irgendwie stimmt, also wie gesagt, also ich würde jetzt auch nicht jedes Wort der New York Post glauben, aber wenn das ungefähr stimmt und ich höre ähnliche Geschichten aus deutschen Zeitungen, dann ist das ein unglaubliches Alarmsignal. Weil, wie gesagt, die Jugend darf gerne toben. aber sie darf, die klassischen Medien dürfen nicht zulassen, dass sie von diesen Empörten einfach hilflos vor sich hergetrieben werden. Mhm.
Jetzt moderieren Sie das literarische Quartett auch heute Abend wieder im ZDF. Ist da das manchmal schon vorgekommen, dass man sich überlegt hat, naja, die Zusammensetzung machen wir lieber so oder das Thema legen wir lieber so an, dieses Buch nehmen wir, dieses Buch eher nicht, dass so eine Art von innerer Selbstzensur da stattgefunden hat?
Nein, ich hoffe, dass ich davon wirklich frei bin. Also ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben. Im Dezember gab es ja die eine oder andere Irritation, dass wir aus Sicht manch Empörter es gewagt haben, Lisa Eckhardt als Gast einzuladen, was ich für eine gute Wahl hielt. Sie hatte einen sehr, sehr kluger Auftritt von ihr. Ich halte sie für eine kluge Frau. Man muss ihren Humor nicht teilen. Und ich verstehe auch Menschen, die sagen, sie möchten über ihre Witze nicht lachen müssen. Aber sie hat in dieser Sendung zum Beispiel sehr, sehr klug über UL Beck geredet. Von der Seite her versuchen wir uns natürlich davon frei zu machen. Aber der Raum, in dem das noch geht, wird enger. Und da bin ich auch meiner Redaktion und dem ZDF extrem dankbar, dass ich da nach wie vor diese Freiheit habe, jetzt nicht vor jeder Sendung mit dem Rechenschieber kommen zu müssen und zu sagen zu müssen, sind wir hier identitätspolitisch gut abgebildet.
Thea Dorn sagt das, Moderatorin des literarischen Quartetts im ZDF und Schriftstellerin hier in Deutschlandfunk Kultur.